Deutschlandfunk, das war der Tag.
Im Studio ist heute Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Es ist mal wieder einer dieser Abende im britischen Parlament. Die Abgeordneten haben wieder einmal stundenlang über den Brexit und über das weitere Vorgehen gestritten. Und sie haben dabei den neuen Premierminister Boris Johnson ordentlich unter Druck gesetzt. In der Debatte, da sind die Vorstellungen noch einmal so richtig aufeinandergeprallt, wechselseitig haben sich Regierungsseite und Opposition da vorgeworfen, die Verfassung zu missachten. Wir hören hier zum Beispiel den Johnson-verbündeten Konservativen Jacob Rees-Mogg.
We find ourselves debating a proposition that seeks to confound the referendum result. What is proposed today is constitutionally irregular.
Was er hier sagt, ist, sie wollen das Ergebnis dieses Referendums zunichte machen. Das ist nicht verfassungsgemäß. Soweit also Jacob Rees-Mogg. Wir hören das alles gleich ausführlich von unserem Korrespondenten Friedbert Meurer in London und wir sind anschließend verabredet mit dem britischen Journalisten Peter Bild. Wir schauen heute außerdem nach Italien. Dort hat die Basis der Fünf-Sterne-Bewegung den Weg freigemacht für eine Koalition mit den Sozialdemokraten. Und die Auschwitz-Überlebende Anita Lasker-Wallfisch hat in Berlin den Deutschen Nationalpreis entgegengenommen und sie hat dabei auch über Antisemitismus in Deutschland gesprochen. Zunächst gehen wir nach London. Die Abgeordneten im Unterhaus, die machen es dort wieder einmal spannend. 2 Monate vor dem nächsten Brexit-Stichtag haben sie noch einmal heute die Karten neu gemischt und sie sind Boris Johnson, dem Premierminister, und seinem harten Brexit-Kurs ziemlich in die Parade gefahren. Eine stundenlange Debatte haben sie jetzt hinter sich. Es ging um die Frage, ob das Parlament in Sachen Brexit selbst die Tagesordnung im Unterhaus bestimmen darf. Friedbert Meurer in London, wie ist denn der Stand der Dinge bei dieser Abstimmung?
Also gerade vor wenigen Sekunden ist das Ergebnis mitgeteilt worden. 328 Ja-Stimmen zu 300 eine Nein-Stimme. Das heißt also, dieser Antrag der Opposition ist angenommen worden. Es hieß, dass etwa 17 sogenannte konservative Rebellen mit der Opposition stimmen wollten. Also, diese Mehrheit ist jetzt da. Boris Johnson, der Premierminister, hat die Abstimmung verloren. Erst einmal geht es nur um die Tagesordnung, aber die Abgeordneten haben damit bekundet, dass sie nicht damit einverstanden sind, dass Großbritannien zum 31. Oktober ohne einen Vertrag aus der EU ausscheiden kann. Morgen soll es ein Gesetz geben, das im Eilverfahren durchgepeitscht wird. Und gerade eben ist Premierminister Boris Johnson an die Rednertribüne gegangen, an die sogenannte Dispatchbox, und wir hören mal kurz herein, welche Konsequenzen er ziehen will aus dieser Niederlage.
Anyway, on October the 31st, the people of this country will have to choose, Mr. Speaker. The leader of the opposition has been begging for an election for 2 years. He has crowds of supporters outside calling for an...
Also dem entnehme ich jetzt einmal, wir haben nicht alles verfolgen können, er sagte, der Anführer der Opposition bettelt geradezu um Neuwahlen, dass wir doch hier unmittelbar davor stehen, wenn nicht sogar es schon soweit ist, dass Premierminister Boris Johnson sagt, wenn ihr mir jetzt den Weg zu No Deal versperrt, wenn ihr mir jetzt die Verhandlungen mit der EU damit erschwert, dann will ich Neuwahlen haben.
Steht es damit dann schon fest? Wird es dann tatsächlich Neuwahlen geben, wenn Boris Johnson das heute Abend will?
Wenn er das will, dann ist das Verfahren so, dass er es zunächst einmal nicht alleine entscheiden kann. Er kann es beantragen. Es gibt ein Gesetz aus dem Jahr 2011, das das Verfahren regelt. Wenn ein Premierminister eine amtierende Regierung Neuwahlen haben möchte, dann müssen 2/3 der Abgeordneten des Unterhauses zustimmen. Das heißt, dass also beträchtliche Teile, zum Beispiel der Labour-Opposition, diesem Antrag auf Neuwahlen zustimmen müssten. Jeremy Corbyn, der Parteichef, hat heute seine Bereitschaft dazu, zu diesen Wahlen bereit zu sein, bekundet. Die Wahlen sind ja gedacht für den 14. Oktober. Auch da müssen wir noch auf eine Bestätigung warten. Das rumort aber in der Labour-Fraktion, ob das denn wirklich so eine gute Idee ist oder ob man da nicht Boris Johnson eher in die Falle läuft, der in dem Moment in den Umfragen gut dasteht und dann nach einem Wahlsieg Ende Oktober seine Idee mit notfalls ohne Vertrag die EU zu verlassen, doch noch das zum Ziel der Regierung machen könnte.
Das bringt mich genau zu der Frage, ist das alles, was wir da jetzt gerade auch in diesen Minuten erleben, ist das eigentlich alles genau im Sinne von Boris Johnson? Ist das genau das, was er an diesem Abend haben wollte?
Wir können das nur vermuten. Ich würde sagen, das ist genauso, wie Boris Johnson das wollte. Er wollte diese Neuwahlen haben. Es gab eine ganze Reihe von Anzeichen, die dafür gesprochen haben, dass er Neuwahlen haben will. Erstens, der Zeitpunkt ist günstig. Er steht am Anfang seiner Regierung als Premierminister. Er ist in den Umfragen deutlich nach vorne geprescht. Er hat Dominic Cummings zu seinem wichtigsten Berater gemacht. Dominic Cummings war der Mastermind der Vote Leave-Kampagne, die beim Referendum 2016 so erfolgreich gewesen ist. Und da hat man schon gesagt, wenn er Cummings holt, dann ist er auf Neuwahlen aus. Und in den letzten Wochen hat die Regierung, haben die Minister, hat Boris Johnson selbst eine Wohltat nach der anderen angekündigt. Mehr Geld für den NHS, für das Gesundheitswesen, mehr Polizisten einstellen, den Lehrern bessere Gehälter bezahlen und. Alles sozusagen schon im Wahlkampfmodus, um sich in eine bestmögliche Position, Ausgangsposition für diesen Wahlkampf zu bringen.
Also Fried Bettmaurer, wir können festhalten jetzt um 23.16 Uhr. Boris Johnson hat also im Parlament diese für ihn wichtige Abstimmung verloren. Vielleicht sollten wir aber trotzdem zumindest noch einmal ganz kurz zurückblicken auf diesen Tag, auf diese Debatte heute im Parlament. Da gab es ja zumindest einen ikonischen Moment, als ein Abgeordneter plötzlich seinen Platz gewechselt hat. Können Sie uns das noch einmal erklären?
Also heute ist der Tag, an dem nicht nur die Regierung jetzt eine wichtige, wenn nicht entscheidende Abstimmung verloren hat, sondern das ist auch der Tag, an dem die konservative Regierung ihre Mehrheit verloren hat. Philip Lee, ein Abgeordneter der Konservativen, ist übergelaufen zu den Liberaldemokraten. Damit hat die Opposition jetzt 320 Stimmen und die konservative Regierung plus die nordirische DUP eine Stimme weniger, 319. Und es war schon etwas originell zu sehen, als am Nachmittag Boris Johnson gerade sprach und seine Rede im Unterhaus hielt, wie Philip Lee etwas verspätet erschien, dann die Reihen hochging und nicht wie üblich Platz nahm bei seinen konservativen Parteifreunden, sondern bei seinen neuen liberaldemokratischen Parteifreunden, die ihn mit großem Hallo und Schulterklopfen in ihren Reihen begrüßt haben.
Friedbert Maurer, dann bis hierher vielen Dank. Das Unterhaus debattiert in diesen Minuten auch munter weiter. Falls sich da im Laufe dieser Sendung noch etwas tut, schalten wir noch einmal zu Ihnen. Zunächst aber begrüße ich am Telefon den britischen Journalisten Peter Bild. Er hat viele Jahre für deutsche und britische Medien gearbeitet, unter anderem für Guardian, Times und auch die Deutsche Welle. Schönen guten Abend, Herr Bild.
Ja, guten Abend.
Herr Bild, was für ein Tag ist das für das britische Parlament? Ein starker Tag?
Ich glaube nicht, dass man das einen starken Tag nennen kann. Denn das Parlament hat sich schon wieder bewiesen, also ist es nicht fähig, da eine Entscheidung zu treffen. Inzwischen hat die Regierung also ihre Mehrheit verloren, indem ein Abgeordneter zu den Liberalen übergegangen ist, noch während der Rede von Boris Johnson. Und jetzt ist Johnson in der Lage, wo er sagt, ich glaube, wir brauchen jetzt neue Wahlen, um zu entscheiden, ob ich oder ob Herr Corbyn, der Oppositionsführer, zum Brüsseler Rat am 17. Oktober hingeht. Also, entschieden ist noch gar nichts. Nur, dass morgen wieder debattiert wird und nämlich der Versuch gemacht wird, ein Gesetz zu erlassen, was einen No-Deal-Brexit dann verbieten soll. Das gelingt, ist ja auch unklar, weil im House of Lords da Regierungsanhänger versuchen, einen sogenannten Filibuster und eventuell so zu machen, dass das Gesetz nicht von der Königin, also abgesegnet werden, von der Königin abgesegnet werden kann.
Also,
auch das ist noch offen.
Also da müssen wir wahrscheinlich noch einiges.
Guter Tag fürs Parlament.
Da müssen wir noch einiges abwarten. Herr Bild, könnte ich Sie bitten, ich glaube, das ist Ihr Fernseher, den wir da im Hintergrund hören, wenn Sie den vielleicht etwas leiser schalten können oder vielleicht sogar ausschalten. Die Frage, die sich ja jetzt alle stellen, ist natürlich, hat diese Debatte heute irgendwie gezeigt, welche Art von Brexit dieses Unterhaus jetzt eigentlich anstrebt?
Nein, weil es nur, wie auch im Frühjahr, es ist nur klar, was das Haus nicht will. Aber nicht, was es eigentlich will. Es gibt unter den, also ein No-Deal wird ausgeschlossen. Und die Argumentation der Regierung, die geht so. Wenn wir nicht mit einem No-Deal drohen, dann haben wir nicht die Möglichkeit, also richtig zu verhandeln. Aber das setzt voraus, dass man glaubt, dass man echt glauben kann, dass Boris Johnson verhandelt oder dass er neue Alternativen also vorschlagen will. Keiner glaubt das. Und das im Grunde ist das Problem jetzt für die Regierung. Die Glaubwürdigkeit von Boris Johnson, die nie hoch war, ist jetzt gleich null. Und das bedeutet, dass wir eigentlich nicht wissen, wie lange er jetzt Premierminister bleiben wird, ob es neue Wahlen gibt und also was danach geschieht. Das Parlament versucht, ihn also mehr oder weniger zu sagen, Sie, Premierminister, Sie müssen jetzt eine Verlängerung des Brexits verlangen von der EU.
Und ist das vorstellbar, dass dieser Boris Johnson tatsächlich nach Brüssel geht und genau diese Bitte noch einmal ausspricht, dass der sagt, bitte, liebe EU, bitte gebt uns noch einmal eine Fristverlängerung?
Das glaube ich nicht, denn er hat also praktisch seine ganze Karriere daraus gemacht, dass er sowas nicht sagt. Das do or die, also auf alle Fälle, dass wir raus sind aus der EU am 31. Oktober. Und wenn er das nicht schafft, dann hat er eigentlich keine andere Politik vorzuschlagen.
Wenn wir uns jetzt mal das Parlament und seine Zusammensetzung angucken, wir haben das ja heute erlebt in diesen dramatischen Bildern, Boris Johnson, seine Regierung, die haben sozusagen die Mehrheit im Unterhaus verloren durch den Übertritt von Philip Lee, von diesem einen konservativen Abgeordneten. Was heißt das jetzt eigentlich für die Opposition, wenn wir immer von der britischen Opposition sprechen? Ist es eine geeinte Kraft oder sind da auch große Gräben zu sehen?
Nein, da sind natürlich ganz große Gräben zu sehen. Und man kann nicht einmal eigentlich von einer Regierungsmehrheit oder früher einer Regierungsmehrheit sprechen. Denn auch das ist eine komische Art von Koalition, wo dann bestimmte, also 10 irische, nordirische Abgeordnete praktisch die Regierung unterstützen, aber ohne eine Koalition. Das heißt, das war schon eine Minderheitsregierung und jetzt ist die Minderheit, also oder sagen wir, ist noch größer geworden oder kleiner geworden in dem Sinne. Also wir sind jetzt also wirklich in unbeschrieben, also das Ganze ist ein unbeschriebenes Blatt. Wir wissen gar nicht, wie das hier vorgehen wird. Ich meine, das Parlament oder sagen wir Großbritannien, das ist praktisch sein soll die Mutter der Demokratie. Diese Mutter wird praktisch so alt, Großmutter, Urgroßmutter, dass wir nicht wissen, ob sie wirklich das Ganze überleben wird.
Dann lassen Sie uns Herr Bild noch kurz über diesen Mann sprechen, über Boris Johnson selbst. Sie haben ja so einige Premierminister und Ministerinnen gesehen in ihrer journalistischen Karriere in Großbritannien. Wenn Sie Boris Johnson sich da heute angeguckt haben, er ist ja noch nicht so lange im Amt, spricht auch noch nicht so lange als Premierminister da im Parlament. Was für eine Figur macht er? Wie steht er da im Vergleich zu seinen Vorgängern?
Im Grunde unseriös, unernst. Der ist manchmal ganz witzig, Er sagt Dinge, die eigentlich sehr ganz undiplomatisch sind, aber das ist praktisch sein ganzes Stick. Also das, so verkauft er sich, dass er anders ist als normale Politiker. Er erlaubt sich sehr vieles. Er beleidigt sehr gerne Leute oder Gruppen von Leuten, manchmal mit sogar rassistischen Äußerungen und glaubt, dass er immer vergeben wird. Und irgendwann, und es kann vielleicht sogar ganz bald werden, dass er, dass eigentlich die Straße nicht mehr vorhanden ist, dass er wirklich über die Klippe fällt und also in die Elefantenfalle fällt. Wie lange er noch Premierminister bleiben kann, weiß ich nicht. Ich habe einmal, als er noch Journalist war, habe ich ihn eigentlich in meinem Auto gehabt. Er war ganz nett, ganz witzig. Und jetzt meine ich, dass er eigentlich ein Taxi hätte nehmen sollen und dass ich ihn nicht mit hätte mitfahren sollen. Ich kann's nicht erklären, wie gerne er lügt. Noch viel mehr als andere Politiker.
Da will ich jetzt vielleicht nicht, oder vielleicht sollte ich nachfragen, worüber haben Sie denn damals gesprochen?
Damals, das war sogar in Bonn, damals ging es um eine Regierung, eventuell eine kommende Regierung von Tony Blair. Das war also vor mehr als 20 Jahren. Und damals haben wir ganz, ganz normal gesprochen. Damals war er noch gar nicht Politiker, er war einfach ein sehr bekannter und robuster Journalist und eigentlich ein sehr geselliger Typ.
Dann sind wir mal gespannt, wie das in den kommenden Tagen mit ihm weitergeht. Da kommt ja morgen schon wieder die nächste Debatte im Unterhaus auf uns zu. Peter Bild, der britische
Lange
Journalist.
Lange nicht so gespannt wie ich.
Der britische Journalist, mit ihm haben wir heute Abend gesprochen. Herr Bild, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie noch für uns aufgeblieben sind und das für uns verfolgt haben. Und bis bald mal wieder. Und damit gehen wir um 23.27 Uhr nach Italien. Dort wird seit Wochen darüber spekuliert, ob das wirklich klappen könnte, dass zwei politische Erzfeinde eine Koalition bilden können. Die Fünf-Sterne-Bewegung und die Sozialdemokraten. Heute am frühen Abend wurde da die letzte Hürde aus dem Weg geräumt. Die Fünf-Sterne-Basis hat sich in einer Online-Abstimmung für diese neue Koalition ausgesprochen. Die Einzelheiten aus Rom hat Tilman Kleinjung.
Am Ende haben es die Fünf-Sterne noch einmal spannend gemacht. Vor 19:30 Uhr abends hatte Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio zu einer Pressekonferenz eingeladen, um dann die Journalisten und die Öffentlichkeit noch einmal fast eine Stunde auf das Ergebnis der Online-Abstimmung warten zu lassen.
Il numero record di cittadini che ha partecipato a questa votazione.
So viele Bürger wie noch nie haben an dieser Abstimmung teilgenommen und haben in der übergroßen Mehrheit für eine neue Regierung gestimmt. Mit Giuseppe Conte als Ministerpräsident und einer Koalition, in der die Fünf-Sterne-Bewegung die Mehrheit stellt. 79,3% der auf der Online-Plattform Rousseau registrierten Fünf-Sterne-Mitglieder haben für diese neue Koalition mit den Sozialdemokraten gestimmt. Giuseppe Conte kann also aufatmen. Was bei dieser Online-Abstimmung auf dem Spiel stand, hat Italiens amtierender und wohl auch künftiger Ministerpräsident in einer kurzen Videoansprache vor dem Votum noch einmal deutlich gemacht.
Abbiamo oggi una grande opportunità.
Wir haben heute die große Chance, Italien zu verbessern und dem Wohl des Landes zu dienen. Wir haben die Chance auf eine Ära der Reformen. Wir stehen an einem Wendepunkt und wenn wir uns dessen bewusst werden, dann können wir eine neue, eine bessere Gesellschaft entwerfen. Dass es sich dabei um eine historische Abstimmung handelt, dessen waren sich die meisten Mitglieder der Fünf-Sterne-Bewegung bewusst. Fast 80.000 haben am Online-Votum teilgenommen. Das ist eine Rekordbeteiligung. Auch Davide Lazzari aus Rom hat für das Bündnis mit den Sozialdemokraten gestimmt. Vor allem aus Enttäuschung über den alten Koalitionspartner Matteo Salvini. Ich habe mit Ja gestimmt. Ich glaube, wir sollten uns auf dieses Abenteuer einlassen. Denn wir haben noch einige Dinge zu vollenden. Nach allem, was passiert ist, haben wir kein Vertrauen mehr in Salvini. Salvini hatte am 8. August die Koalition aufgekündigt. Er, dessen Lega in Umfragen weit vor allen anderen Parteien liegt, wollte sofortige Neuwahlen. Dass die Fünf-Sterne-Bewegung so schnell die Seiten wechselt, damit hatte er nicht gerechnet. Dass sich nun ein neues Regierungsbündnis abzeichnet, quittiert Salvini mit Sarkasmus in Richtung 5 Sterne. Ich war vielleicht zu romantisch, weil ich dachte, in einer Demokratie entscheidet das Volk, wie es die Verfassung vorsieht. Offensichtlich ist so mancher, der ins Parlament kam, um die Kaste zu bekämpfen, selbst Teil der Kaste geworden. Dennoch, das positive Abstimmungsergebnis überrascht. Denn in der Vergangenheit haben sowohl PD wie auch 5 Sterne stets erklärt, niemals mit der jeweils anderen Partei zusammengehen zu wollen. Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi von den Sozialdemokraten war eines der bevorzugten Feindbilder der 5 Sterne. Und auch er wirbt heute im italienischen Fernsehen für ein Bündnis mit dem politischen Gegner. Wenn es eine Partei gibt, mit der ich richtig gestritten habe, dann ist es die 5-Sterne-Bewegung. Nichts liegt mir ferner als die 5 Sterne. Und dennoch glaube ich, dass dieses Bündnis gut und richtig ist für das Land. Außer der gemeinsamen Angst vor Neuwahlen gibt es inhaltliche Schnittmengen zwischen 5 Sternen und Sozialdemokraten. In einem heute veröffentlichten Entwurf für ein Regierungsprogramm wird unter anderem eine Reform des Wahlrechts und eine Kürzung der Parlamentssitze aufgeführt. Auch bei der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes dürften sich beide Parteien einig sein. Beide wollen verhindern, dass die Mehrwertsteuer erhöht wird. Die größten Differenzen könnte es bei der Migrationspolitik geben. Hier forderte PD-Parteichef Nicola Zingaretti eine radikale Wende. Der 5-Sterne-Vorsitzende Luigi Di Maio ließ durchblicken, dass er an der Politik der geschlossenen Häfen festhalten will.
Aus Rom war das Tillmann Kleinjung. Wir kommen nach Deutschland. Die AfD war der ganz große Gewinner am Sonntag bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Aber was genau macht die Rechtspopulisten eigentlich so beliebt bei den Wählern? Oder machen die anderen Parteien etwas grundsätzlich falsch im Umgang mit der AfD? Solche Fragen, die werden seit Sonntagabend auch in Berlin immer lauter gestellt. Vor allem in einer Partei, wie Panayotis Gavrilis berichtet.
Für die scheidende Fraktionschefin der Linken im Bundestag, Sarah Wagenknecht, ist klar, ihre Partei ist mitverantwortlich für das starke Abschneiden der AfD bei den Landtagswahlen. Wagenknecht beklagt, man hätte sich von früheren Wählern entfremdet und es so der AfD leicht gemacht, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Linke musste sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen hohe Verluste hinnehmen und erreichte aus ihrer Sicht nur knapp über 10%, während die AfD mit mehr als doppelt so vielen Prozentpunkten zweitstärkste Kraft wurde. Wagenknecht bemängelt angesichts dieser Ergebnisse eine wachsende Distanz zu der Lebenswelt der Menschen. Das zeige sich auch im Umgang mit AfD-Wählern, die, so Wagenknecht, gern pauschal als Rassisten beschimpft würden, obwohl viele von ihnen früher links gewählt hätten. Ein Weiter-so, das sei kein Angebot, fügt der andere linken Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch in der ARD hinzu.
Es geht um grundsätzliche strategische Fragen, die im Übrigen auch nicht nur die Linke in Deutschland betrifft, sondern die darüber hinausgeht. Da braucht es Antworten. Da müssen wir auch jetzt ran.
Bartsch weiß, Ende Oktober steht mit der Thüringen-Wahl wohl die größte Bewährungsprobe für die Linken an, denn sie stellt dort mit Bodo Ramelow den Ministerpräsidenten.
Ja, offensichtlich ist es so, dass Menschen uns als zu etabliert sehen. Das hat auch damit zu tun, dass wir in 3 Ländern Regierungsverantwortung tragen, dass wir Bürgermeister und Oberbürgermeister stellen. Wir müssen deutlicher machen, dass wir Opposition zu den gesellschaftlichen Verhältnissen sind. Das ist schnell ausgesprochen. Das aber praktisch zu leben, das ist die Aufgabe. Und da müssen wir jetzt auch mal dahin hören, wo viele gekämpft haben, viele verloren haben.
Stärker hinhören, auf die AfD-Wählerinnen und Wähler zugehen, dafür plädiert auch ein ganz anderer, nämlich Wolfgang Kubicki, stellvertretender FDP-Vorsitzender. Es werde nicht ausreichen, die AfD nur auszugrenzen und zu denunzieren, so Kubicki in der Passauer Neuen Presse. Die AfD arbeite an der Überwindung demokratischer Prinzipien, sagt hingegen Karl Lauterbach. Der SPD-Politiker kandidiert gemeinsam mit Nina Scheer für den Parteivorsitz. Er sieht eine Mitverantwortung der schwarz-roten Koalition am Erfolg der AfD und will am liebsten raus aus der GroKo.
Die Große Koalition führt nicht dazu, dass wir die Verfestigung, ja möglicherweise sogar den Aufstieg der AfD in Deutschland verhindern können. Das ist ein sehr hoher Preis für die Demokratie.
Für die CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer gilt im Umgang mit der AfD nach wie vor der Kurs
der klaren Abgrenzung zur AfD. Und deswegen gilt auch weiter der Beschluss, dass es mit der AfD keine Regierung geben wird.
Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime warnt indes davor, in AfD-Anhängerinnen und Anhängern besorgte Bürger zu sehen. Ayman Masiek sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, diese, also die Wähler, wüssten ganz genau, so Masiek, dass sie mit ihrer Stimme Rechtsextremisten zu Sitzen in den Parlamenten verhelfen würden. Die AfD weist diesen Vorwurf zurück.
Den Klimaschutz, den nehmen immer mehr Menschen in Deutschland sehr wichtig und sie verlangen das auch von ihren Politikern. Bemerkbar macht sich dieser Druck zurzeit vor allem in der Union. CDU und CSU preschen da immer wieder vor mit neuen Ideen in Sachen Ökologie und Klimaschutz. In wenigen Wochen wartet nun ein wichtiger Stichtag, da will nämlich die komplette Bundesregierung ihre Ideen für ein Klimaschutzgesetz präsentieren und die Unionsparteien, die haben ihre Position heute schon einmal geklärt und vorgestellt. Aus Berlin, Barbara Schmidt-Matern.
Erst einmal gab es am frühen Abend Lob von der Chefin. Die Koalition habe den Sommer über durchgearbeitet, um beim Klimaschutz voranzukommen, lobt die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer am Ende der CDU-Werkstattgespräche zum Klima.
Das zeigt, dass das Thema Bewahrung der Schöpfung, das Thema Klimaschutz eben kein exklusives Thema der Grünen ist, sondern eines, das tief in unserer eigenen DNA verwurzelt ist.
Damit macht Kramp-Karrenbauer klar, dass es am Ende dieses langen Arbeitstages nicht allein um die Sache, sondern auch um das Profil der CDU geht. Noch am Morgen hatte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter den Christdemokraten vorgeworfen, Zitat, im Klimakoma zu liegen. So drastisch würde Wolfgang Schäuble das nie ausdrücken, aber auch er ist unzufrieden mit der Klimapolitik seiner Partei.
Mit der Ökologie werden wir die nächste Bundestagswahl nicht gewinnen. Ohne Ökologie werden wir sie verlieren. Das hat Peter Hinze vor 25 Jahren gesagt.
Dass Schäuble so tief in die Mottenkiste greift und den ehemaligen CDU-Generalsekretär zitiert, lässt tief blicken. Gleich zu Beginn der Klimawerkstatt fordert der Bundestagspräsident seine Partei am Morgen auf, anstelle von allzu viel Perfektionismus lieber Lösungen zu suchen. Oder, wie Schäuble es englisch-badisch ausdrückt,
also second best ist allemal besser als nothing.
Den ganzen Tag über kursieren Papiere und Vorschläge, denn parallel zur CDU-Tagung berät auch die CSU über neue Klimaschutzkonzepte. Beide Schwesterparteien halten die schnelle Einführung eines CO2-Preises vor allem für Autofahrer, Mieter und Häuslebesitzer für möglich, und zwar im Rahmen eines nationalen Emissionshandels. Im Gegenzug soll es allerdings Entlastungen geben, etwa bei der Pendlerpauschale oder beim Strompreis.
Die Vorschläge, die wir gemacht haben, entsprechen sowohl mit dem Emissionshandel als auch mit den flankierenden wichtigen Maßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes, Anreize geben, Unterstützung, finanzielle Förderung zu geben. Das sehe ich eine große Übereinstimmung mit der CDU.
Erklärt ein aufgekratzter CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Nachmittag im ARD-Fernsehen. Dass Dobrindt explizit auch über eine zusätzliche Steuer auf Flugtickets zu Dumpingpreisen nachdenkt, kommt bei der Schwesterpartei allerdings nicht gut an.
Ich glaube, wir müssen hier aufpassen, dass wir nicht den Bogen überspannen. Ich denke, der Flugverkehr an sich ist in Deutschland sehr, sehr stark belastet. Wir haben eine Flugverkehrsabgabe. Auch der innereuropäische Flugverkehr ist im CO2-Handel mit integriert.
So drückt Thomas Bareis, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, demonstrativ auf die Bremse. Am gleichen Tag, an dem seine Partei beim Werkstattgespräch über mehr Maßnahmen für den Klimaschutz nachdenkt. Auch deshalb stellt die Opposition die Ambitionen der Koalitionsparteien in Frage. Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken, nimmt besonders die CSU ins Visier.
Wie glaubwürdig das ist, das werden wir an der Praxis sehen. Fakt ist, offensichtlich gibt es Sorgen in Bayern, dass die CSU ihre Macht verlieren kann.
Nach den Verlusten von CDU und SPD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg steigt jetzt erkennbar der Druck in der Bundesregierung, beim Klimaschutz voranzukommen. Die Uhr läuft bis zum 20. September. Dann will das sogenannte Klimakabinett unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel konkrete Maßnahmen zur Einsparung klimaschädlicher Gase vorlegen.
Barbara Schmidt-Matern aus Berlin. 23.39 Uhr. Wir machen hier im Deutschlandfunk weiter mit Kurzbeiträgen aus dem In- und Ausland. Der Europäische Gerichtshof hat über mögliche Haftstrafen gegen bayerische Spitzenpolitiker beraten, unter ihnen auch Ministerpräsident Söder. Es geht um den Vorwurf, die Politiker hätten die Luftreinhaltung vernachlässigt. Michael Nordhardt.
Die Richterinnen und Richter in Luxemburg müssen klären, ob und mit welchen Mitteln man verantwortliche Politiker dazu zwingen kann, die Urteile zu den Dieselfahrverboten umzusetzen. Konkret geht es um den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Der hatte Bayern zum Autoland erklärt und Fahrverboten eine Absage erteilt, obwohl ein Gerichtsurteil solche Verbote fordert. Doch auch in Baden-Württemberg verlangt die deutsche Umwelthilfe zwangshaft für Ministerpräsident Kretschmann und Innenminister Strobel, weil die Landesregierung das Urteil zu den Fahrverboten in Stuttgart bisher teilweise ignoriert. Denn flächendeckende Fahrverbote für Diesel mit Euronorm 5 gibt es weiterhin nicht. In der Verhandlung wurde deutlich, die Richter wollen es nicht hinnehmen, dass die Politik Gerichtsurteile nicht umsetzt. Als Alternative zur Zwangshaft kamen regelmäßige Zwangsgelder zur Sprache, zu zahlen zum Beispiel wöchentlich oder monatlich an die Umwelthilfe oder andere Organisationen. Bisher brachten Zwangsgelder bei den Fahrverboten keinen Erfolg, weil sie in die Staatskasse flossen und so im Staatshaushalt nur hin und her geschoben wurden. Ein Urteil aus Luxemburg kommt erst in einigen Monaten.
Drei Männer sind ums Leben gekommen beim Absturz einer Wartungsgondel in Nordhessen. Maike Bartke.
Nach ersten Erkenntnissen ist die Ursache ein technischer Defekt, sagt Jörg Künstler von der Eschwiger Polizei.
Die Ergebnisse der ersten Untersuchung am Unfallort lassen die Vermutung zu, dass die Winde, an der das Seil gespannt war, einen technischen Defekt hatte. Dadurch war das gespannte Seil hing dann durch, sodass die Gondel, die an diesem Seil hing, nach unten zu Boden schlug.
Die Gondel wurde wie bei einer Art Seilbahn von der Seite vom Boden Richtung Mast hochgezogen. Rund 50 Meter in der Höhe ist eine Arbeitsplattform angebracht, von wo aus die Arbeiter neue Antennen am Sendemast anbringen wollten. Auf dem Weg dorthin stürzte die Gondel dann 50 Meter in die Tiefe. Stefan Schlegel von der Feuerwehr Hessisch-Lichtenau war kurz darauf vor Ort.
Als wir die Gondel aufgefunden haben, waren die drei Arbeiter bereits tot.
Am Nachmittag sind HR-Intendant Manfred Krupp und Betriebsdirektor Berthold Tritschler an die Unfallstelle gekommen, um sich selber ein Bild der Lage zu machen. HR-Intendant Manfred Krupp.
Der Mitteldeutsche Rundfunk wollte hier anbringen lassen eine Antenne für digitales Radio und beauftragt wurde eine Firma, die international Erfahrungen hat, die wiederum ein Subunternehmen mit den konkreten Aufgaben hier betraut hat, die eine der versiertesten Firmen in diesem Metier ist. Die Gedanken sind bei den Familien der Verstorbenen. Wir trauern mit ihnen. Wir wissen, dass das ein ganz schreckliches Ereignis ist. Und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um zur Aufklärung des Sachverhaltes beizutragen.
HR-Intendant Manfred Krupp. Nach wochenlangen Protesten in Hongkong hat die Führung in Peking heute eine Warnung ausgesprochen und auch ein militärisches Eingreifen in der Sonderverwaltungszone ins Spiel gebracht. Axel Dorloff.
Die Warnung aus Peking ist klar und deutlich. Wenn der Aufruhr in Hongkong weiter außer Kontrolle gerate, dann könne China nicht stillhalten. Es komme dann der Punkt, an dem es die Pflicht der chinesischen Volksbefreiungsarmee in Hongkong sei, die nationale Sicherheit, Souveränität und öffentliche Ordnung zu bewahren oder wiederherzustellen. Fast 90 Minuten hat sich der Staatsrat in Peking heute zur Situation in Hongkong geäußert. So ausführlich wie noch nie seit Beginn der Proteste vor rund 3 Monaten. Die Hauptbotschaft der Sprecher des Büros für die Angelegenheiten Hongkongs und Makaos der Pekinger Zentralregierung: unter bestimmten Voraussetzungen ist das Eingreifen des chinesischen Militärs nötig und legal, auch im Rahmen des Hongkonger Grundgesetzes. Die Situation in Hongkong habe sich auf besorgniserregende Weise zugespitzt. Es sei derzeit ein kritischer Moment für das Motto »Ein Land, zwei Systeme«, nachdem die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong regiert werde. Nach den jüngsten Spekulationen über einen möglichen Rücktritt der Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam hat die Regierung in Peking ihr heute mehrfach den Rücken gestärkt. Erst am Wochenende hatten sich Demonstranten und Sicherheitskräfte einige der bislang schwersten Zusammenstöße geliefert. Seit Beginn der Proteste in Hongkong vor mehr als 3 Monaten kam es zu rund 900 Festnahmen. Viele Hongkonger fürchten den zunehmenden Einfluss Chinas und die Aushöhlung ihrer Freiheitsrechte.
Hurricane Dorian in der Karibik ist einer der folgenreichsten Stürme, die je gemessen wurden. Tagelang hatte er jetzt die Bahamas im Griff, jetzt zieht er weiter. Anne-Kathrin Mellmann.
Nach 18 Stunden verheerendem Stillstand über Grand Bahama hat sich Hurricane Dorian langsam in Bewegung gesetzt. Nach Angaben des US-amerikanischen Hurricane Centers bewegt sich der Wirbelsturm jetzt mit nur etwa 2 Kilometern pro Stunde in Richtung Nordwesten. Dabei hat er sich leicht abgeschwächt. Einwohner von Grand Bahama, die zu den bevölkerungsreichsten der Bahamasinseln gehört, berichten von immer noch steigenden Fluten. Dazu stürmt es mit Windgeschwindigkeiten von etwa 200 Kilometern pro Stunde. Auf den weiter östlich gelegenen Abaco-Inseln, wo Dorian Sonntagmittag mit der höchsten Kategorie 5 auf Land traf, sollen die Rettungsarbeiten im Laufe des Tages beginnen. Weite Teile der flachen Inseln stehen noch unter Wasser und sind von der Kommunikation abgeschnitten. Premierminister Meneses sprach von herzzerreißenden Bildern der Zerstörung. Hubschrauber der US-Küstenwache haben Verletzte abgeholt und in ein funktionierendes Krankenhaus in der Hauptstadt Nassau gebracht.
Anne-Kathrin Mellmann über Hurricane Dorian. Und das war ein heftiger Kurssprung, der heute für Gesprächsstoff an den deutschen Börsen gesorgt hat. Die Einzelheiten dazu von Sebastian Schreiber.
Ausschläge von 1 oder 2% sind für die Unternehmen an der Frankfurter Börse üblich. Geht es gleich 15% rauf oder runter, ist das schon eine Seltenheit. Der Batteriehersteller Varta hat das jetzt geschafft. Das Unternehmen aus dem baden-württembergischen Ellwangen kündigte an, die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien weiter auszubauen. Die kleinen Batterien werden etwa für kabellose Kopfhörer benötigt, ein Markt, der boomt. Varta legte im SDAX der kleineren Unternehmen kräftig zu, ein Plus von 15,6%. Im deutschen Leitindex bleibt ThyssenKrupp das Sorgenkind. Der Stahlkonzern könnte schon bald nicht mehr zur ersten Börsenliga gehören. Morgen am späten Abend gibt die deutsche Börse bekannt, wie sich die Indizes künftig zusammensetzen. Analysten gehen davon aus, dass der Münchner Triebwerkshersteller MTU in den DAX aufrückt und ThyssenKrupp in den MDAX der mittelgroßen Unternehmen absteigt. Der Stahlkonzern musste heute ein kräftiges Minus hinnehmen, die Papiere verloren 3,8% an Wert. Der DAX registrierte unter dem Strich einen leichten Verlust von 0,36%, der deutsche Leitindex schloss bei 11.910 Punkten. Das neueste Kapitel im Brexit-Drama hatte die Anleger über den Tag wenig beeindruckt. Heftiger machten sich da neue, schwache Konjunkturdaten aus den USA bemerkbar.
Der Börsenbericht aus Frankfurt war das von Sebastian Schreiber. Die gescheiterten Pläne für eine Pkw-Maut in Deutschland, das war bei uns in Deutschland eine der größten politischen Bruchlandungen der vergangenen Monate. Und diese Bruchlandung, die könnte teuer werden. Heute wurden nun durch einen Zeitungsbericht neue Vorwürfe laut. Demnach haben die Mautbetreiber offenbar auch noch nach dem entscheidenden Gerichtsurteil Aufträge vergeben. Und zwar im Wert von mehr als 500 Millionen Euro. Nadine Lindner hat die Einzelheiten.
Der Vorwurf steht nun im Raum, dass die Betreiberfirmen mit den neuen Verträgen ihre Ansprüche gegen den Bund und damit gegen den Steuerzahler nachträglich erhöhen wollten. Es geht um das Berliner Unternehmen Autoticket, das im Namen der Gesellschafter Kapsch und CTS das Mautsystem einführen sollte, indem es die Mautbescheide verschickt und die Technik für den Vignettenkauf stellt. Aus den ehemaligen Partnern beim Mautbetrieb werden jetzt Konkurrenten mit unterschiedlichen Darstellungen zum Süddeutschen Bericht. Das Verkehrsministerium auf der einen Seite hat am Vormittag auf Nachfrage des Hauptstadtstudios schriftlich die neuen Vorwürfe bestätigt. Das Haus von Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU spricht sogar von 8 Verträgen und erhebt neue Vorwürfe gegen die Mautbetreiber. Die Verträge
bezogen sich auf Leistungen, die nach Kündigungen des Betreibervertrags durch den Bund offensichtlich gegenstandslos waren. Diese Verträge wurden ohne die erforderliche vorherige Zustimmung des Bundes abgeschlossen und dienten allein dem Zweck, nachträglich und erstmals unberechtigte Entschädigungsforderungen gegen den Bund richten zu können.
Die Firma Autoticket hingegen, gegen die sich die Vorwürfe richten, antwortet per Mail Folgendes auf eine Anfrage des Deutschlandradios.
Die Vorwürfe des Bundes sind nicht neu und entbehren nach wie vor jeglicher Grundlage. Die genannten Verträge beziehen sich auf Leistungen, die schon in unserem finalen und schließlich bezuschlagten Angebot detailliert benannt waren.
Der liberale Verkehrspolitiker, der Bundestagsabgeordnete Oliver Luksic, hat, ähnlich wie die Betreiber, Zweifel an der Darstellung des Verkehrsministeriums der nachträglichen Vergabe der Unteraufträge.
Da wird jetzt meines Erachtens ein falscher Eindruck absichtlich erweckt, dass jetzt alle Aufträge auf einmal vom Himmel runtergefallen sind und nach der Kündigung durch den EuGH quasi gemacht wurden. Also die sind mit Sicherheit schon im Januar im Einklang mit dem Bund losgegangen.
Der eigentliche Vertrag mit den Mautbetreibern wurde Ende 2018 unterschrieben. Es ging um ein Volumen von 12 Milliarden Euro über 12 Jahre, die an die Betreiber fließen sollten. Am 18. Juni entschied jedoch der Europäische Gerichtshof, dass die geplante Pkw-Maut nicht europarechtskonform ist. Ein Preisschild hat das Scheitern der Maut schon jetzt, denn der Bund hat bereits 53 Millionen Euro ausgegeben für Planungsstellen und externe Beratung. Bis Ende 2019 könnte die Summe noch steigen. Das größte Kostenrisiko liegt jedoch in den Strafzahlungen an die Unternehmen. Bislang steht noch nicht fest, wie viel Geld die Betreiberfirmen nach der Kündigung der Verträge durch Steuer fordern. Beobachter sprechen von möglichen Summen zwischen 600 und 700 Millionen Euro. Das könnte nach den neu aufgetauchten Verträgen noch teurer werden. Zentral ist dabei auch die Frage der Kündigungsgründe, die das Ministerium gegenüber den Mautbetreibern angeführt hat. Das Verkehrsministerium begründet das Aus für die Betreiberfirmen nicht nur mit dem EuGH-Urteil, sondern auch mit schlechten Leistungen der Betreiberfirmen. An dieser Darstellung gab es bereits in der vergangenen Woche Zweifel. Es geht also um viel Geld und viele offene Fragen. Der liberale Verkehrspolitiker Oliver Luksic hat deshalb Ende August einen Untersuchungsausschuss gefordert.
Wir haben hierzu auch einen Entwurf gemacht über den Gegenstand. Wir sind jetzt in Diskussion mit den Oppositionsfraktionen und ich gehe davon aus, dass im Herbst dieser Untersuchungsausschuss eingesetzt werden kann.
Der Bericht aus Berlin war das von Nadine Lindner. Es wird vermutlich nicht mehr lange möglich sein, Holocaust-Überlebenden zuzuhören. Holocaust-Überlebenden, die noch heute, mehr als 7 Jahrzehnte später, von ihren Erlebnissen in den Konzentrationslagern berichten können. Vom Leben im totalen Terror, vom allgegenwärtigen Mord. Die 94-jährige Anita Lasker-Walfisch gehört zu diesen ganz besonderen Zeitzeugen. Sie hat die Vernichtungslager Auschwitz und Bergen-Belsen überlebt und für ihr jahrelanges Engagement hat sie heute den Deutschen Nationalpreis erhalten. Und sie hat bei dieser Gelegenheit auch Worte gefunden über aktuelle Entwicklungen bei uns in Deutschland. Isabel Reifenrath.
Es werde immer schwieriger, Antisemitismus zu bekämpfen, sagte Anita Lasker-Walfisch in ihrer Dankesrede. Sie fühle sich oft wie eine Ameise, die den Mount Everest besteigen will. Durch die Digitalisierung bleibe einem nur eines übrig, zumindest zu versuchen, einer Minderheit zu erklären, was Juden sind.
Wir sind ganz einfach Menschen. Menschen, die vor über 2000 Jahren aus ihrer Heimat in alle Himmelsrichtungen vertrieben wurden, was immerhin erklärt, warum man überall diese Juden antrifft.
Begleitet von ihrer Tochter nahm Lasker-Walfisch den Deutschen Nationalpreis entgegen. Die Nationalstiftung ehrte sie als eine starke Streiterin im Kampf gegen den Antisemitismus. Mit ihren Kindern habe sie viele Jahre nicht über den Holocaust gesprochen, so Lasker-Walfisch, auch nicht über das, was ihren eigenen Eltern von den Nationalsozialisten angetan wurde. Ihre Mutter und ihr Vater wurden von ihnen getötet. Danach schwor sie sich selbst, nie wieder deutschen Boden zu betreten. Doch Anfang der 90er brach sie ihren Eid. Seitdem berichtet sie an deutschen Schulen über ihr Schicksal.
Ich weiß, wie sinnlos dieser Hass ist, mit dem man sich letzten Endes selbst vergiftet.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dankte Lasker-Walfisch für ihr Bemühen um Verständigung, gerade mit jungen Deutschen. Zu wenig habe man sich bemüht, die Einsamkeit der Opfer des Nationalsozialismus zu lindern. Zu lange habe man in Deutschland geschwiegen.
Unsere Verpflichtung ist es, die Erinnerung gegen diese Widerstände zu verteidigen. Ich habe gesagt, für die Überlebenden ist das Erlebte eine Vergangenheit, die nicht vergeht. Und ich füge hinzu, für die Nachgeborenen ist die Erinnerung eine Verantwortung, die nicht vergeht, die bleibt.
Mit dem jetzt wieder auflebenden Antisemitismus werde man sich niemals abfinden, versprach Steinmeier. Die historische Schuld müsse uns als Erkenntnis in der Gegenwart leiten. Lasker-Walfisch fand einfachere Worte. Sie sagte, der neue Antisemitismus sei nichts anderes als der alte.
Man fühlt sich nicht ganz sicher auf dieser Welt. Jemand muss daran Schuld haben. Juden.
Hoffnung machten ihr aber Schüler, die sich ohne Vorurteile für das Judentum und Israel interessierten. Sie forderte, jüdische Geschichte an deutschen Schulen zu unterrichten. Gegen Vorurteile gegenüber Juden kämpft auch die Düsseldorfer Initiative JUMO. Sie wurde mit dem Förderpreis der Deutschen Nationalstiftung ausgezeichnet. Jüdische und muslimische Studierende gehen hier gemeinsam an Schulen, um über Antisemitismus und den Holocaust aufzuklären. Hamza Wördemann nahm den Preis für JUMO entgegen. Er bedankte sich bei den Schulen, die sein Engagement mit offenen Armen angenommen haben.
Ganz viele junge Schüler, die kennen das Thema Holocaust, Antisemitismus, jüdisches Leben viel zu wenig. Und wenn Sie dann zum ersten Mal mit einem freundlichen jungen Mann jüdischen Glaubens gegenüberstehen und der Ihnen das etwas von seinem Alltag erzählt, dann öffnen sich die Herzen und dann verschwinden auch ganz viele Verschwörungstheorien und Vorurteile.
Der Bericht von Isabel Reifenrath. Und zum Schluss der Sendung noch der Blick in die Tageszeitung von morgen mit Ursula Kissel.
Ja, und da geht es um das britische Unterhaus. Dort hat es heute einen heftigen Schlagabtausch zwischen Premierminister Johnson und den Gegnern eines ungeregelten Brexits gegeben. Gleich zu Beginn der Sitzung büßte Johnson seine rechnerische Mehrheit im Parlament ein. Die Neue Osnabrücker Zeitung kommentiert: Was Boris Johnson im Machtkampf zwischen Regierung und Unterhaus um den No-Deal-Brexit abliefert, ist ein Schurkenstück. Selbst Konservativen stößt das auf, weshalb einer von ihnen nun zu den Liberalen übergelaufen ist. Die Gegner eines Austritts aus der EU ohne ein Abkommen wachen allmählich auf. Gelingt es den Volksvertretern noch, dem autoritären Gehabe des Premiers Einhalt zu gebieten? Die Augsburger Allgemeine Zeitung kritisiert: Anstatt Konsens zu suchen, hat Boris Johnson seine Kritiker mit seinem unnachgiebigen, kaltschnäuzigen Kurs weiter gegen sich aufgebracht. Dass nun rebellische Abgeordnete aus den eigenen Reihen mit der Opposition paktieren wollen oder zu anderen Parteien überlaufen, ist Johnsons Schuld. Es herrscht Krieg in der konservativen Partei. Die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel meint, Johnson dürfte jedenfalls aufgegangen sein, dass er einen verfrühten Abgang von der Bühne nur noch durch Neuwahlen verhindern kann. Doch dafür braucht er eine Zweidrittelmehrheit. Frohes Gelingen, möchte man rufen. Gleichwohl liegt nach all dem Chaos der Gedanke nahe, die Entscheidung über den Brexit wieder dort landen zu lassen, wo das Drama im Juni 2016 begann, beim Wähler. Nun nach Italien. Dort haben sich die Mitglieder der Fünf-Sterne-Bewegung mit großer Mehrheit für eine Koalition mit den Sozialdemokraten ausgesprochen. Die Schwäbische Zeitung aus Ravensburg erklärt: Aus Rom kommt endlich wieder ein bisschen Hoffnung. Die Hoffnung rührt daher, dass Fünf-Sterne und Sozialdemokraten eines gezeigt haben: Auch im politisch zerstrittenen Italien sind selbst krasse politische Gegensätze überwindbar. Die Hoffnung rührt auch aus den 20 Programmpunkten, die die Regierungspartner veröffentlicht haben. Darin ist gleich im ersten Satz die Rede von finanzpolitischer Vernunft. Ein wichtiges Signal mit Blick auf die Zukunft des Euro. Zum Abschluss zu den Klimaschutzplänen der Union. Der Kölner Stadtanzeiger notiert: CDU und CSU schreiben Positionspapiere, in denen der Klimaschutz zum Kernanliegen bürgerlich-konservativer Politik erklärt wird. Es scheint, als könnten sich die Unionspolitiker nur mühsam zurückhalten, nicht mit Transparenten und Sonnenblumen durch das Berliner Regierungsviertel zu stürmen. Die Taz hofft auf einen weiter wachsenden Druck auf die Regierungsparteien, denn zum einen langen die bisher diskutierten Vorschläge noch lange nicht, um die Klimaziele wirklich zu erreichen, zum anderen gibt es über das zentrale Instrument des CO2-Preises noch keine Einigung.
Ursula Kissel, vielen Dank. Das war das Journal vor Mitternacht. Im Studio war Tobias Armbruster. Ihnen noch eine angenehme Nacht.